Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank. Danke auch für die tolle Einleitung, für den Text. Besten Dank. Ich war das letzte Mal vor 13 oder 14 Jahren hier in Zürich. Das ist lange her. Danke für die Einladung. Danke, dass ich da bin. Bevor ich mit meiner Predigt beginne, eine Frage, eine technische Frage, die mir ganz wichtig ist. Wo sitzen die Übersetzer? Alles klar, es ist eine Übersetzerin. Ich neige dazu, schneller zu werden, je tiefer ich in meine Thematik, Predigtthematik reingehe. Bitte heb die Hand, wenn du merkst, die Geschwindigkeit ist schneller als das, was du bewältigen kannst. Das wird mir viel helfen. Genau, wie schon gesagt wurde, Petko Bonev ist mein Name. Ich bin vor knapp 45 Jahren in Bulgarien geboren, dort aufgewachsen. Seit 25 Jahren lebe ich hier in Deutschland. Ich habe dort studiert und seit knapp 14 Jahren bin ich Pastor in München. Bin verheiratet. Vor 10 Jahren habe ich meine Frau geheiratet, Lena, und wir haben 2 Jungs, 4 und 2, 2 lebendige Burschen, die uns täglich beschäftigen, Tag und Nacht. Von daher bin ich sehr froh, dass ich 2 Nächte jetzt woanders schlafen durfte. Bin ich ganz ehrlich, muss ich sagen. Aber ich weiß, wenn ich zurück bin, hat meine Frau was gut bei mir. Von daher, genau, die Pause aus Zürich muss ich zurückzahlen. Genau. Ich habe heute Morgen eine bekannte Geschichte mitgebracht. Mia hieß die junge Dame, oder? Mia, vielen, vielen Dank, dass du mir die Geschichte vorgelesen hast. Fand ich super. Und bevor wir in die Predigtthematik einsteigen und die Geschichte ein bisschen ausklamüseln, möchte ich einige einleitende Worte zu der Predigt heute Morgen sagen. Genauso wie ihr hier in der Schweiz, auch wir in Deutschland hatten in den letzten 2 Jahren mit der größten Pandemie, seitdem wir geboren und vermutlich aufgewachsen sind, zu kämpfen hatten, diese Corona-Pandemie. Und da haben wir festgestellt, dass Internet und die sozialen Medien eine große Hilfe sein können. Ich kann mich erinnern, 2020, wie wir die ersten Zoom-Gottesdienste organisiert haben, die ersten Zoom-Jugendstunden. Wahrscheinlich arbeitet ihr auch bis heute mit Zoom und Facebook. Manche Gemeinden sind komplett online gegangen. Und das ist der Trend der Zeit. Viele haben gesagt, zum Glück haben wir Hope Channel, zum Glück gibt es Facebook, zum Glück haben wir Internet. Die ganze Geschichte hat aber auch eine andere Seite, nämlich, dass viele Leute nämlich in Facebook leben, seit Jahren, auch vor der Pandemie. Und manche haben 1325 Freunde. Ich weiß nicht, wie viel sie von diesen Leuten richtig kennen und wie oft sie Kontakt mit diesen Leuten haben, aber was ich festgestellt habe, ist, dass wir in dieser globalen Zeit der Medienlandschaft sehr gut informiert sind. Was weltweit passiert. Wir brauchen nur so ein kleines Gerät mit einem etwas größeren Bildschirm. Wir tippen zweimal drauf und dann erfahren wir, was in Amerika, was in Afrika, was in der Ukraine oder in Russland passiert. Es gibt aber auch einen gegenläufigen Trend. Das, was ich beobachte, ist, dass wir oft tatsächlich gut bewandert sind und gut bedient sind mit Informationen über die Entwicklung weltweit, aber oft wissen wir nicht, was bewegt der Mann, der Sabbat für Sabbat oder die Frau neben mir sitzt. Was bewegt meine Kinder? Was bewegt die Menschen, die wir tagtäglich sehen? Dieses Bild aus einem Münchner Café werde ich nie aus meiner Erinnerung ausradieren können, wie ein junger Mann, hübscher Mann und eine hübsche Frau an einem gemeinsamen Tisch sitzen und beide irgendwas in ihren Handys, in ihren Smartphones tippen. Große Welt, viel Kommunikation und gleichzeitig Einsamkeit, zunehmende Bindungsunfähigkeit und Beziehungsresistenz. Als Adventgemeinde, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir auch eine weltweite Gemeinde. 21 oder 22 Millionen Mitglieder haben wir weltweit. Ob sind wir gut informiert, was weltweit in der Adventgemeinde passiert? Wie ist es aber mit der Person, die neben uns Sabbat für Sabbat sitzt? Ich möchte, um das kurz zu machen und nicht weiter auszudehnen, ich möchte heute Morgen mit euch über das Thema sprechen, persönlicher Glaube in einer globalen Welt. Persönlicher Glaube in einer globalen Welt. Und Mia hat den Text schon vorgelesen und ich möchte mit dem ersten Vers hier beginnen, in Markus 5, wenn ihr eine Bibel dabei habt, lade ich euch ganz herzlich ein, die Bibel aufzuschlagen. Und dann lesen wir in Markus Kapitel 5, dort ab Vers 24. Vers 24. Markus Kapitel 5. Ab Vers 24. Und es steht im zweiten Teil des 24. Vers folgendes. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Es folgte ihm eine große Menge. Die Bibel spricht nicht von Globalisierung. Dieses Wort ist für Markus vor 2000 Jahren nicht bekannt. Aber er redet von einer großen Menge, die Jesus Christus umgibt. Jesus Christus, ein einsamer Mann, zusammen mit seinen Jüngern, die folgen ihm ein bisschen weiter her. Er begibt sich in eine große Menschenmenge. Und diese Menge, wie steht hier bei Luther, diese Menge umdrängte ihn. Jesus Christus fühlt sich gedrängt von der Menge. Die Bibel spricht an mehreren Stellen von der Menge. Die Menge hat Jesus Christus gekreuzigt, die Menge war hungrig, die Menge wollte ihn als König auf den Thron Davids einsetzen. Man redet über die Menge und heute machen wir es genauso. Der Markt, der reguliert alles. Oder die globale Gesellschaft, die politische Gesellschaft. Und ich frage mich manchmal, ist es nicht sehr bequem, sich hinter bestimmten Begriffen zu verstecken? Oder die weltweite Adventgemeinde. Oft wird auch so argumentiert. Die weltweite Adventgemeinde. Es sind Menschen. Hinter diesen großen Player sitzen irgendwo Menschen. Genauso wie ihr und wie ich. Und diese Menschen treffen gewisse Entscheidungen. Die Menge umdrängte Jesus Christus. Es waren Menschen, die Jesus Christus mehr oder weniger unter Druck gesetzt haben. Und das ist ganz, ganz schwierig, in einer Menge die Individualität und die eigenen Eigenschaften der Persönlichkeit beizubehalten. Es gibt nicht weit weg von München einen Ort und dieser Ort heißt die Allianz Arena. Ich weiß nicht, wer von euch Fußballfan ist. Ich war früher mal Fußballfan. Aber ab und zu bin ich mit Freunden auf die Allianz Arena gegangen. Und da hat eine Münchner Mannschaft, ja, ich mache hier keine Werbung, weil ich kein FC Bayern München Fan bin, das ist ein anderes Thema. Da hat eine Münchner Mannschaft gespielt und wir saßen da in der Südkurve mit meinem Freund und unter uns waren gut situierte Münchner. Ganz normale Leute, wie wir alle. Manche waren sogar sehr schick angezogen, mit direkt Tommy Hilfiger oder Marco Polo Pullis und die Schuhe, super schick angezogene Leute. Alle haben sich sehr normal verhalten. Super normal. Bis der erste Pfiff angegeben wurde. Und dann rannten die Mannschaften aufeinander los, sage ich mal so. Und an irgendeiner Stelle, irgendwo so Minute 12 oder 13, hat der Schiri anscheinend etwas gepfiffen, was den Münchner Fans nicht genehm war, sage ich mal so, ganz diplomatisch. Und auf einmal haben sich diese Leute mit ihren Tommy Hilfiger Pullis und schicke Schuhe verwandelt. Es waren andere Menschen. Ich weiß nicht, wie in der Schweiz ist, aber in Deutschland muss man vorsichtig in der Öffentlichkeit mit antisemitischen Ausdrücken agieren, sage ich mal so. Das komplette Programm. Und ich dachte mir, ich höre nicht richtig. Und das Problem ist, einer hat angefangen und die anderen gingen mit. Und dann auf einmal merkt man, wenn man nicht unbedingt Fan dieser Gemeinde ist, es ist ganz schwierig, sich diesen Einfluss zu entziehen. Und zu sagen, Moment mal,
Lass uns differenzieren. Die Deutschen lieben dieses Wort sehr. Wir müssen differenzieren. Lass uns sachlich bleiben. Nein. Alles andere, aber es war keine Sachlichkeit da. Es waren pure Emotionen. Die Menge hat gebrüllt. Und auf einmal die einzelnen Männer und Frauen mit ihren schicken Kleidern, die brüllten mit. Die Menge umdrängte Jesus Christus. Und dann, als ob Markus irgendwo auf einem Balkon sitzen würde mit seiner Kamera, er zoomt einfach in diese Menge rein und wir lesen hier in den Text, und da war eine Frau. Okay. Und da war eine Frau. Auf einmal verschwindet die Menge. Auf einmal auf seinem kleinen Canon-Bildschirm landet eine Frau, die reingezoomt hat. Und wir lesen weiter. Und das hat mich persönlich sehr, sehr berührt. Und diese Frau hatte den Blutfluss, sie war krank, seit 12 Jahren. Spannenderweise, wenn ich eine Frau beschreiben würde, würde ich sagen, groß oder klein, schwarze Haare oder blonde Haare. Ja, es gibt gewisse Merkmale, die Augenfarbe, je nachdem, ob man das erkennen kann, wie sie gekleidet ist. Nichts desgleichen. Markus beschreibt die Frau anhand ihrer Krankheit. Und das hat mich persönlich betroffen gemacht. Stellt euch vor, wenn ihr in die Gemeinde reinkommt und auf eurem Platz steht ein Zettel mit allen euren Unzulänglichkeiten, Krankheiten und Sünden aufgezählt. 1, 2, 3, 4, so eine Checkliste. Und dann sagt man hier, liebe Geschwister, wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen in den Sabbatgottesdienst. Und jeder nimmt seinen Zettel, was auf seinem Stuhl sitzt, und liest einfach das, was in der vergangenen Woche oder in den letzten 12 Jahren passiert ist. Ich habe mir die Frage gestellt, wie sehe ich die Leute in meinem Umfeld? Worauf achte ich? Was ist das Erste, was mir bei einer Person einfällt? Und ich muss euch sagen, ich bin nicht viel anders als Markus. Die Krankheiten fallen, auch in Einführungsstrichen, die Krankheiten fallen als Erste auf. Wie oft reden wir untereinander über eine Person, die nicht da ist? Und auf einmal stellen wir fest, wir loben die Person nicht. Ich werde das nie vergessen, war bei einem Landesjugendsabbat damals in Südbayern, saß eine Gruppe junge Leute, haben sich unterhalten über einen Freund von ihnen, der nicht da war. Und ein Mädchen sagte mitten im Gespräch, ich möchte dieses Gespräch nicht unterstützen. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Und sie sagte, ich will das nicht unterstützen. Ich möchte nicht, dass wir jetzt über jemanden reden, der nicht da ist. Und vor allem über seine Schwächen. Oder über ihre Schwächen, je nachdem, wer die Person ist. Und die verließ den Kreis, den Gesprächskreis, und ging ganz woanders. Ich fand das super mutig. Sie hat nicht zugelassen, dass die Menge sie umgibt, dass die Menge ihr Verhalten diktiert. Und da war eine Frau, und sie war krank. Sie hatte Blutfluss, sogar die Diagnose steht hier im Text, seit 12 Jahren. Ich möchte jetzt ganz kurz einen exegetischen Teil einbauen, nämlich zu versuchen zu erklären zumindest, was bedeutet es für eine Frau vor 2000 Jahren, an Blutfluss zu erkranken. Mindestens 3 Bereiche ihres Lebens waren stark davon betroffen. Wie ist die Geschwindigkeit? Ist okay. Erstens, ihr Sexualleben. Im Kontext der jüdischen Gesellschaft war es undenkbar, dass eine Frau mit Blutfluss verheiratet ist und einen festen Partner, einen festen Mann, mit dem sie Tisch und Bett teilen konnte. Unmöglich. Kein normaler Jude wäre bereit, mit einer Frau, die an Blutfluss erkrankt ist, zusammenzuleben. Das ist uns oft nicht bewusst, wahrscheinlich als Männer. Aber dieser Frau wurde ein Teil ihrer emotionale Existenz, nämlich dieses Bedürfnis nach Zuneigung, nach Liebe, wurde ihr nicht gewährt, weil sie krank war. Zweitens, ihr Haushalt wurde betroffen. Alles, was sie angerührt hat, war unrein nach dem levitischen Gesetz. Könnt ihr in den 5 Büchern Mose nachlesen. Das heißt, sie konnte keine Gäste zu sich nach Hause einladen. Das war unmöglich. Es war unmöglich, dass jemand da sitzt bei ihr am Tisch und mit ihrem Besteck und an ihrem Stuhl und in ihrem Wohnzimmer sich wohlfühlte. Warum? Weil alles, was so eine Frau angerührt hat, war nach dem jüdischen Gesetz unrein. Und drittens, als ob diese zwei Lebensbereiche nicht schlimm genug wären, ihr Gottesdienstbesuch war nicht möglich. Das heißt, es gab eine Vorhalle da in dem jüdischen Tempel, wo die Frauen und die Kinder zum Gottesdienst gehen durften. Eine Frau mit Blutfluss durfte nicht dorthin gehen. Sie war ausgeschlossen von dem Gottesdienst. Und nach dem jüdischen Verständnis war das so, je länger und schwerwiegender eine Krankheit war, desto größer ist die Sünde, die du vermutlich in deiner Vergangenheit begangen hast. Weil Gott straft dich nicht einfach so. Du musst mal gut drüber nachdenken, was in deiner Vergangenheit vor lange, lange Zeit passiert ist. Welche Sünden hast du begangen, damit du 12 Jahre lang an so eine schwerwiegende Krankheit, unter so einer schwerwiegenden Krankheit leiden konnte, musstest. Die intime Sphäre der Frau war betroffen, die soziale Sphäre der Frau war beeinträchtigt und auch die geistliche Komponente ihres Lebens war unterminiert. Sie hat sehr viel Geld, sagt uns der Text, investiert, damit sie wieder gesund wird. Sie hat alles aufgewendet, was sie hatte, damit sie ein bisschen mehr Liebe, Akzeptanz, Zugehörigkeit durch die Heilung zurückgewinnen konnte. Und wisst ihr, liebe Geschwister, das ist so meine bescheidene Erfahrung in den letzten 14 Jahren in meiner Arbeit mit jungen Menschen. Die jungen Leute sind bereit, fast jeden Blödsinn zu machen, um ein bisschen Aufmerksamkeit von uns von den Erwachsenen zu bekommen. Ein bisschen Liebe, ein bisschen Akzeptanz und ein bisschen Zugehörigkeit. Natürlich reden sie nicht immer unsere Sprache perfekt. Natürlich verhalten sie sich oft daneben. Das ist klar. Aber lass uns mal ehrlich sein. Wie haben wir uns vor 20, 30 Jahren verhalten? Wie waren wir? Ich möchte hier deutlich eine Lanze für diese jungen Leute brechen, die wahrscheinlich zu Hause nicht das bekommen, was ihnen zusteht. Für diese jungen Leute, die wahrscheinlich in der Gemeinde nicht dieses Umfeld genießen dürfen, was ihnen zusteht. Wir Menschen sind bereit, fast alles zu tun, um ein bisschen Akzeptanz und Zugehörigkeit und Liebe zu bekommen. Und in Vers 27 ist für mich das eine ganz, ganz wichtige Stelle, schreibt die Bibel, als die von Jesus hörte. Sie hat von so vielen Leuten gehört, aber endlich hatte sie von Jesus Christus gehört. Und die wollte von Jesus Christus kein Gespräch. Sie wollte nicht wie Nikodemus eine theologische Abhandlung haben. Sie wollte auch nicht von Jesus Christus zu sich nach Hause einladen. Sie wollte eine ganz normale menschliche Berührung. Mehr wollte sie nicht. Sie wollte keine Pseudotherapie über ihren geheimen Sünden. Und sie wollte auch keinen Vortrag hören, wie schlimm ihre Sünden und ihre Vergangenheit ist. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung, das wollen die Leute in der Gemeinde auch nicht. Oh, wissen sie ganz genau, wie in ihrem Leben ausschaut. Man muss das ihnen nicht extra sagen, extra unter die Nase reiben. Sie wissen das sehr gut, was Menschen brauchen. Nicht nur die Kinder und die Jugendlichen, was wir auch brauchen, ist eine ganz normale Berührung. Eine Umarmung. Ein Signal nach außen, ich bin für dich da. du darfst, so wie du bist, zu uns, zu mir, zu Gott kommen. Ein Prediger flog mit dem Nachtflug von New York nach Los Angeles. 3 Monate vor diesem Flug hatte er seinen ältesten Sohn im Alter von 22 Jahren bei einem Autounfall verloren. Er saß auf seinem Sessel, auf seinem Sitz und hat seinen Laptop aufgemacht. Und da gab es auf dem Desktop eine PowerPoint-Präsentation mit Bildern seines Kindes von Geburt bis zu dem Tag des Todes. Und er hat die PowerPoint-Präsentation sich immer wieder und immer wieder angeschaut. Der erste Zahn, die Einschulung, die Abiturfeier, immer wieder und immer wieder, fast endlos Schleife. Was er nicht merkte, ist, dass die Stewardess, eine junge Dame ungefähr im Alter seines Sohnes, saß seit 10 Minuten hinter ihm und beobachtete, wie dieser ältere Herr sich die Fotos von diesem jungen Mann immer wieder und immer wieder anschaute. Irgendwann war es ihr peinlich, weil sie merkte, sie dringt in die Privatsphäre dieses Mannes, ohne ihn zu kennen, und sagte zu ihm, Entschuldigung, er war kurz schrocken, Entschuldigung, Mister, ist das Ihr Sohn? Sagte, ja, das ist mein Sohn. Sie haben aber einen hübschen Jungen, sagte sie und war leicht errötet. Sagte, ja. Entschuldigung, darf ich fragen, wo er studiert oder was er macht? Und spätestens bei dieser Frage musste er die Wahrheit auspacken und hat ihr kurz die Geschichte von dem Autounfall und von dem tragischen Tod erzählt. Die Stewardess hat kein Wort gesagt, kein Wort. Sie legte nur ihre Hand auf seine Schulter, blieb so 1-2 Minuten und ohne ein Wort zu sagen, ging sie weiter. Später erzählte dieser Kollege, ich habe so viele Kondolenzkarten nach der Beerdigung bekommen, aber diese 1-2-minütige Berührung von dieser unbekannten Stewardessen hat mir so viel gebracht. Und als ich die Geschichte gehört habe, habe ich mir die Frage gestellt, wenn eine menschliche Berührung, zwischenmenschliche Berührung so viel uns geben kann, um wie viel mehr kann die Berührung Jesu Christi in unserem Leben etwas bewirken? Wir reden momentan von globalen Pandemien, von globalen Problemen und von globalen Wirtschaftskrisen. Ich habe, liebe Geschwister, noch nie etwas von einer globalen Berührung gehört. Und ihr wisst warum. Weil sie nicht existiert. Es gibt globale Katastrophen, aber es gibt keine globale Berührung. Warum? Weil die Berührung immer von meiner Hand zu deiner Hand ist. Von meinem Herzen zu deinem Herzen. Die ist immer persönlich. Und die muss man gewährleisten. Die muss man möglich machen. Eine Gemeinde kann Räume dafür schaffen. Eine Familie kann sich darauf besinnen. Freunde können proaktiv das praktizieren. Und dort, wo Berührung stattfindet, das ist meine These heute Morgen, dort findet auch Heilung statt. Und ich bin mir sicher, wir sind eine Gemeinde. Ich rede nicht von eure, ich rede von meinen 2 in München, die eine Menge Heilung benötigen. Jesus Christus beendet das Gespräch mit der Frau mit einem sehr wichtigen Schlüsselsatz. Er sagte, meine Tochter, sie ist nicht nur eine Frau mitten in der Menge. Sie ist nicht nur eine Nummer, sie ist kein Nobody. Sie hat keinen Namen in der Geschichte, aber sie hat etwas viel Wertvolles. Sie ist seine Tochter. Meine Tochter, sagt Jesus, dein Glaube hat dich geheilt. globaler, persönlicher Glaube in einer globalen Welt. Ich wünsche euch als Gemeinde, diese Momente zu erleben, persönlich in euren Familien, als Gemeinde im Kontext euren Sabbat-Gottesdienstes, außerhalb des Gottesdienstes, Momente der Berührung. Und denkt daran, dort, wo Berührung stattfindet, dort geschieht Heilung. Und ich wünsche euch viele heilvolle Beziehungen. Gott segne euch. Amen.